Ich möchte noch mal kurz beten, bleib dazu sitzen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass es wirklich so eine edle Gabe ist, dein Schatz, und dass wir es haben können. Wir wüssten nicht, wie wir sonst unseren Glauben an dich leben könnten. Wir wüssten nichts von dir. Danke dafür, dass wir dein Wort haben und auch heute Morgen daraus lesen können. Bitte hilf uns zu verstehen, es anzuwenden und hilf mir, es richtig auszulegen, richtig weiterzugeben. Und ja, lass mich deiner Botschaft nicht im Weg stehen. Amen. Ich habe mal gehört, ich weiß allerdings nicht, ob es stimmt, dass ein Prediger seine Gemeinde gefragt hat, was denn das wichtigste Wort in der Bibel sei, das mit J anfängt. Was würdet ihr sagen, was ist das wichtigste Wort in der Bibel mit J, B-U? Jesus. Ja, Jesus, das würden wir alle sagen, die typische Kinderstundenantwort, Jesus. Aber er gesagt, nein, es ist nicht Jesus, es ist Jehorsam. Ja, wir schmunzeln ein bisschen drüber, lachen drüber und denken vielleicht, ja, meine Güte, so ein gesetzlicher Kerl. Das wichtigste Wort mit J in der Bibel ist eindeutig Jesus, da machen wir keine Kompromisse. Als ich das erste Mal diesen Spruch gehört habe, habe ich auch gedacht, meine Güte, also so kann man ja nicht reden. Aber irgendwie musste ich immer wieder darüber nachdenken, über diesen Spruch. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass Gehorsam doch eine wesentliche Rolle in unserem Leben spielt. Und auch insbesondere im Glaubensleben. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Gehorsam hört. Da vielleicht gleich eine Tür irgendwo zugeht im Herz, weil ihr ja irgendwelche negativen Gefühle damit verbindet, irgendwelche negativen Assoziationen habt. Vielleicht denkt der ein oder andere Mann an den Unteroffizier, der ihn in der Grundausbildung schikaniert hat, dem aber gehorsam sein musste. Vielleicht denkst du auch an den Kadavergehorsam vom deutschen Volk, während im Dritten Reich, als es hieß, Führer befiehl, wir folgen. Und wo es geendet hat, das wissen wir. Vielleicht denkst du auch an Älteste in der Gemeinde, die ja ganz exakte Vorschriften darüber erlassen, wie ein Christ sich zum Beispiel anziehen darf und wie nicht, wie lange die Haare der Frau sein müssen mindestens oder wie der Christ seine Freizeit gestaltet. Das Wort Gehorsam hat also für viele so, ich sag's mal auf Schwäbisch, ein bisschen ein Geschmäckle. Also irgendwo steckt da was Negatives manchmal mit drin. Aber wenn wir jetzt heute Morgen über Gehorsam nachdenken, dann bitte ich euch, dass ihr versucht, diese negativen Gedanken mal auf der Seite zu lassen. Und auch wenn da negative Gefühle hochkommen wollen, dass ihr sie nicht zulasst. Weil biblischer Gehorsam nämlich nichts mit diesen ganzen negativen Beispielen zu tun hat. Ja, die Predigt, ich habe sie überschrieben mit Gehorsam oder Jehorsam, wie ihr lieber wollt. Und ich würde gern drei Punkte genauer anschauen. Erstens die Frage, wem bist du gehorsam? Dann zweitens, was ist Gehorsam überhaupt? Und der dritte, warum Gehorsam? Der erste Punkt heißt, wem bist du gehorsam? Und da möchte ich gerne vier Bibelstellen erstmal vorlesen. Zwei aus dem Alten Testament, zwei aus dem Neuen. Die erste steht in Josua 24, die Verse 14 und 17, dürft es gerne mit aufschlagen. Josua 24, die Verse 14 und 17. Da redet Josua mit dem Volk Israel und sagt zu ihnen: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Geht es um Gehorsam? Wem bin ich gehorsam? Den Göttern von früher oder dem wahren Gott? Dann in 1. Könige 18, Vers 21 geht es auch um Gehorsam. 1. Könige 18, Vers 21. Ganz bekannte Geschichte, dieses Gottesurteil auf dem Karmel, als Elia da gegen diese Baalspriester antritt. 1. Könige 18, 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Jetzt noch zwei Beispiele aus dem Neuen Testament. Lukas 16, Vers 13. Lukas 16, Vers 13. Da redet Jesus und sagt: Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und als vorerst letzte Stelle im Galaterbrief, Galater Kapitel 6, die Verse 7 und 8. Galater 6, 7 und 8. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Jetzt haben wir uns diese Stellen, die ich einmal beispielhaft rausgegriffen habe, wenn wir uns die anschauen, sie lesen, dann merken wir, wir können entweder Gott gehorsam sein oder, wie es in den ersten zwei Stellen aus dem Alten Testament hieß, irgendwelchen Götzen. Jesus sagt in Lukas 16 ganz klar, ihr könnt entweder Gott dienen oder dem Mammon. Beides funktioniert nicht, also entweder Gott oder entweder verschreiben uns Gott oder wir verschreiben uns dem Wohlstand, dem Geld, dem Besitz, dem Konsum. Und die Stelle im Galaterbrief, die macht klar, dass wir uns entscheiden müssen, wem wir gehorsam sind, wem wir gehorsam sein wollen. Entweder dem Geist Gottes oder unseren eigenen egoistischen Wünschen. Und es klingt jetzt vielleicht nach, als ob es viele Wahlmöglichkeiten gäbe, für was ich mich entscheiden kann. Aber eigentlich, wenn man es runterbricht, sind es nur zwei Wege. Und für einen von beiden muss ich mich entscheiden. Einem von beiden bin ich gehorsam. Entweder gehorche ich dem wahren Gott oder ich gehorche einem Abgott, also einem Götzen. Und ob dieser Götze jetzt Baal heißt oder Aschera, Geld, Sex, Erotik, Karriere, Esoterik oder sonst wie, das bleibt sich gleich. Wenn diese Dinge mein Leben bestimmen, wenn ich ihnen gehorche, dann führen sie mich weg von Gott. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, das ist die: Wem gehorche ich? Ist Gott, ist der Herr Jesus derjenige, der mein Leben bestimmt? Ist er es, dem ich gehorsam bin? Oder habe ich vielleicht, ohne es zu merken, angefangen, jemand anderem oder etwas anderem gehorsam zu sein? In Offenbarung 2, da sagt der Herr Jesus selber zur Gemeinde in Ephesus: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und diese Gemeinde, wenn wir es uns durchlesen oder wenn wir es durchlesen würden, in Offenbarung 2, die Gemeinde Ephesus, da lief vieles gut. Und wenn wir sie besucht hätten, hätten wir vielleicht gesagt: Ja, so eine vorbildliche Gemeinde. Schöner Gottesdienst und sie stehen noch klar und überhaupt. Grenzen sich ab von der Welt. Aber der Herr, der schaut tiefer hinein und er sieht nicht nur das, was wir sehen würden. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und er sieht in das Herz dieser Gemeinde und sagt: Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und ich kann nicht in dein Herz schauen, aber du kannst es. Und wenn du da reinschaust und bemerkst, dass du vielleicht auch die erste Liebe verlassen hast, dass dieses Feuer nimmer so da ist, wie es mal war, dann, und du merkst, es ist dir was anderes wichtiger geworden, irgendwas steht zwischen dir und deinem Herrn, dann bitte ich dich, dass du umkehrst und dass du Jesus wieder Herr im Leben sein lässt, dass er zurück darf auf den Thron in deinem Leben, dass er wieder die Regie hat und nicht nur irgendwo eine Nebenrolle spielt. Und ich bin mir sicher, dass du es nicht bereuen wirst, weil er dich mehr liebt, als dich irgendjemand auf dieser Welt lieben kann, als dir. Er kann dir mehr geben, als dir irgendwas auf der Welt was geben kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, wem wir dienen können. Entweder wir dienen dem wahren Gott oder wir dienen einem Abgott. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Was bedeutet denn Gehorsam überhaupt? Ich habe vor einiger Zeit mal eine englische Predigt angehört und da hat der Prediger eben auch über das Thema Gehorsam gesprochen und er hat einen Satz gehabt und der ist mir hängen geblieben. Ich lese ihn zuerst mal auf Englisch vor, da sagt er: Obedience is doing exactly what the Lord says to do, when the Lord says to do it and with the right heart attitude. Also auf Deutsch übersetzt, Gehorsam bedeutet, genau das zu tun, was Gott sagt, dann, wenn es Gott sagt, und das mit der richtigen Herzenshaltung. Wenn man es auf einen kurzen Merksatz runterbrechen möchte, könnte man es auf drei Gs herunterbrechen: ganz, gleich, gern. Also wenn wir Gottes Willen erkennen und er uns im Alltag was deutlich macht, dann sollen wir diesen Willen Gottes in die Tat umsetzen. Und zwar alles, was er uns zeigt, nicht nur einen Teil davon. Wir sind manchmal in der Gefahr, so einen halblebigen Gehorsam zu leben, so ein Stück weit mitzugehen, aber doch nicht alles. Negativbeispiel wäre vielleicht der Abraham, der seine Frau als seine Schwester ausgibt, was auf der einen Seite gestimmt hat, natürlich. Auf der anderen Seite hat es aber nicht ganz gestimmt. Er hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. Er hat nicht den ganzen Willen Gottes getan. Und so stehen wir manchmal auch in Versuchungen, irgendwie vielleicht nur die Hälfte von dem zu tun, was Gott möchte. Was es genau in deinem Leben ist, musst du dir selber überlegen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber wenn wir Gottes Willen tun, dann lassen wir uns auch ganz tun. Und das, was er uns zeigt in unserem Leben, das sollen wir, wenn es irgendwie möglich ist, gleich tun. Nicht auf die lange Bank schieben, weil die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück, hat mal jemand gesagt. Und da ist was dran. Was ich, zumindest in meinem Leben, was ich nicht gleich anpacke, das bleibt normalerweise liegen. Ich kann mir Dinge vornehmen und wenn ich dann 2 Tage warte, dann ist dieses Vornehmen schon wieder, hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Wenn ich was anfange, sollte ich es gleich tun. Und wenn Gott uns was zeigt, sollten wir es auch gleich tun. Georg von Fiban, der General und Evangelist, der hat dazu was geschrieben, das hat mich bewegt, deswegen lese ich es euch vor. Er beschreibt da eine Sache. In einem Städtchen hatte sich N., so kürzt er den ab, ein gläubiger Christ, nach des Tages Arbeit zur Ruhe gelegt. Es war nach 9 Uhr abends. Plötzlich kam ihm der Gedanke, du müsstest jetzt zu X gehen. X war ein untreu gewordener Gläubiger, der durch seinen bösen Lebenswandel dem Herrn viel Unehre gemacht hatte. Von den Kindern Gottes, die ihm mit Ernst zurechtwiesen, hatte er sich getrennt. Er ging nun seinen Weg allein. X wohnte weit ab am anderen Ende der Stadt. N wies daher in ihm aufgestiegenen merkwürdigen Gedanken von sich ab, zumal er ermüdet war. Jedoch jener Gedanke verstärkte sich in ihm wie eine Mahnung, wie ein Befehl: Gehe zu X. Er konnte zuletzt der Überzeugung nicht widerstehen, dass es eine Weisung Gottes sei, dorthin zu gehen. Er stand auf, kleidete sich an und ging. Vor dem Hause des X angekommen, sah er nur im 2. Stock erleuchtete Fenster. Er klopfte an die verschlossene Haustür und merkte, dass jemand herunterkam. Die Tür wurde von innen aufgeschlossen und vor ihm stand X, der ihn fragte, was führt dich her? Was willst du? Mich hat ein unerklärlicher Drang hergetrieben. Ich weiß nicht, was ich soll, aber ich musste zu dir kommen. Dies ist sehr wunderbar, entgegnete X, denn als du an die Haustür klopftest, stand ich gerade auf einem Schemel, hatte die Schlinge um den Hals gelegt und den Strick durch den Lampenhaken an der Decke gezogen, um mich aufzuhängen. Als es unten klopfte, dachte ich, du kannst da erst nachsehen, wer da noch so spät abends klopft. Fand ich eine bewegende Geschichte. Hätte dieser Bruder N noch bis zum nächsten Morgen gewartet, dann wäre der Gehorsam nichts mehr wert gewesen. Dann wäre er der Erste gewesen, der den Bruder X vielleicht baumeln an der Decke findet. Und so war er gehorsam, ging gleich. Und davon wurde dieses Leben von diesem anderen Bruder gerettet. Meistens wird es bei uns wahrscheinlich nicht so spektakulär sein, wenn wir den Willen Gottes tun. Aber vielleicht ist es sogar spektakulär, bloß wir kriegen es nicht mit. Egal wie, auf jeden Fall ist es immer richtig, Gottes Willen zu tun und Gottes Willen dann zu tun, wenn er uns etwas aufträgt. Also wir sollen Gottes Willen ganz und gleich tun. Und das dritte G, das steht für gern. Oder, was ich jetzt fast besser finde, für die richtige Herzenshaltung. Es ist für uns nicht immer einfach, Gottes Willen zu tun. Und manchmal tut es vielleicht auch richtig weh, Gottes Willen zu tun, weil wir uns vielleicht von was trennen müssen, was uns lieb geworden ist. Weil wir Dinge aufgeben müssen, die wir gern haben. Weil wir Sachen zurücklassen müssen, die wir gern haben. Irene hat vorher erzählt in ihrem Zeugnis, wie sie früher gerne an See marschiert ist, wie sie da gekleidet war. Und es fiel ihr schwer, das aufzugeben. Trotzdem hat sie es irgendwann gerne gemacht, so wie ich sie kenne. Und so wie sie grinst auch. Also es gibt manchmal Dinge, vielleicht kennt ihr es in eurem Leben auch, da sind wir irgendwie zerrissen. Auf der einen Seite wissen wir, was richtig wäre, wir wissen es hundertprozentig. Und auf der anderen Seite versuchen wir es uns schön zu reden, warum wir das nicht machen. Vielleicht kennt ihr das, ich kenne es auf jeden Fall aus meinem Leben. Und dann ist es wichtig, uns für Gottes Willen zu entscheiden. Auch wenn es in uns ein Kampf ist, sollen wir trotzdem uns gerne für Gottes Willen entscheiden. Gerne mit der richtigen Herzenshaltung. Es geht nämlich nicht nur darum, Gottes Willen zu tun, dann, wenn ich dabei ein fröhliches Herzelein habe, sondern es geht darum, Gottes Willen um Gottes Willen zu tun. Weil ich diesem Herrn gehöre, weil er mich erkauft hat, weil ich ihn liebe, deswegen möchte ich um Gottes Willen seinen Willen tun. Weil ein Mann seine Frau liebt, deswegen bleibt er ihr treu. Sogar dann, wenn ihm die attraktive Sekretärin im Büro schöne Augen macht. Und um Gottes Willen gern zu tun, da muss uns klar sein, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Und es muss uns auch klar sein, warum Gott überhaupt Gehorsam von uns möchte. Dann fällt es uns viel, viel leichter, ihm zu gehorchen. Und das führt mich zum dritten Punkt, Gehorsam, warum? Ich war als Kind schon in der evangelischen Jungschar und da haben wir ein Lied gesungen, das hieß Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Kennen sicherlich viele von euch. Da heißt es, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm, so wie du bist, nahen. Im Refrain heißt es, barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Ich weiß nicht, als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, da war ich wirklich zu Tränen gerührt. Weil das für mich so, das ging gar nicht in meinen Kopf rein, dass es jemanden gibt, der noch besser sein soll als mein Papa. Das konnte ich kaum begreifen. Da gibt es jemanden, der ist noch barmherziger, noch liebevoller, noch geduldiger als mein eigener Papa. Und zu diesem Vater im Himmel kann man eine Beziehung haben. Das hat mich damals umgeworfen als Kind. Und ich wünsche es uns, dass wir immer wieder so ins Staunen über Gott kommen. dass wir mal sein Wort lesen, als ob wir es zum allerersten Mal lesen würden. Und das möchte ich jetzt mal mit euch versuchen. Versuchen mal den Psalm 103, die ersten 13 Verse, mal so zu lesen, als ob wir es zum allerersten Mal lesen würden. Psalm 103, die Verse 1 bis 13 von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Es ist doch unglaublich, was wir für einen Gott haben. Dass Gott so ist, dass er so unendlich gut ist. Und dann gibt es noch so viele andere Psalmen, so viele andere Stellen in der Bibel, wo Gott so herrlich beschrieben wird, wo wir ihn kennenlernen können, wo wir ja, einfach mehr begreifen, wie er ist, wie sein Wesen ist, was er sich wünscht. Und ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder von Gott begeistern lassen. Und wenn jetzt dieser Gott, der barmherzig, geduldig, gnädig und dann auch von großer Güte ist, wenn der Gehorsam von uns fordert, wenn der uns auch Regeln gibt, an die wir uns halten sollen, denkst du dann, dass diese Regeln schlecht sind? Sagt jetzt keiner was? Nein, Gottes Regeln sind nicht schlecht, sondern sie sind heilig, gerecht und gut. Und trotzdem fällt es uns immer wieder schwer, Gott gehorsam zu sein. Und ich frage mich, warum? Und ich denke, es liegt mit daran, dass wir in unserem Kopf dieses Denken haben, diesen Wahn eigentlich haben, dass Gott uns die Freiheit nehmen möchte. Aber genau das Gegenteil davon ist der Fall. In dem Lied Vergiss nicht zu danken, da heißt es auch in dem letzten Vers, glaube ich, in Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Und diese Stelle habe ich lange nicht verstanden. Wie kann ich denn zum Gehorsam befreit werden? Das widerspricht sich doch, oder? Also Gehorsam ist doch eigentlich genau das Gegenteil von Freiheit, nach unserem Denken. Aber es stimmt nicht, sondern das, was Irenes Papa ihr gesagt hat, nachdem sie zum ersten Mal von Fisherman zurückkam, hat er gesagt, nur Jesus allein befreit dich wirklich. Und in Galater 5, Vers 1, da werden wir aufgefordert, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und das ganze Neue Testament ist voll von Versen, die die Freiheit in Christus betonen. Jesus kam also nicht auf die Welt, um Menschen zu versklaven und zu knechten, sondern kam auf die Welt, um Menschen frei zu machen. Frei von Abhängigkeiten, frei von Süchten, frei von Ängsten. Aber sein wichtigster Auftrag war der, dass die Menschen frei machen, frei gemacht hat von ihrer Schuld und von ihrer Sünde. Dass sie frei gemacht hat von dem falschen Weg, auf dem sich jeder Mensch von Natur aus befindet. Dafür ist Jesus gekommen, um Menschen frei zu machen. Wir haben es vorher im ersten Punkt gesehen, dass wir uns entscheiden müssen, wem wir dienen wollen. Entweder einem Abgott oder dem wahren Gott. Wenn wir dem Abgott dienen, dann führt uns dieser Weg von Gott weg und ins Verderben. Und der andere Weg ist der, dass wir dem liebenden Vater im Himmel gehorchen, und dieser Weg, der führt uns in die Herrlichkeit. Und ich selber war in meinem Leben lang genug auf dem falschen Weg unterwegs. Und ich bin froh, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Und auch wenn nicht immer alles einfach ist auf diesem Weg, dann weiß ich doch, wem ich gehöre und wem ich gerne gehorsam bin. Amen.